ehrlich gesagt bin ich auch ganz schön K.O. gewesen, weil teilweise sind wir sehr viel gelaufen. Also teilweise so 20 Kilometer am Tag haben wir Wanderungen da gemacht. Ich bin ordentlich auf meine Schritte gekommen die Woche. Da war ich ganz dankbar. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich nicht diesen Reiseführer sozusagen mit meinem Kollegen gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich bei diesen Spots geblieben und dann hätte ich mich in irgendein Café gesetzt und meinen Füßen mal eine Pause gegönnt. Aber wir sind da ganz schön viel durch die Gegend gelaufen und haben einiges entdeckt. Und als ich dann am Freitag wieder im Bus saß, da ging es dann wieder zurück, da musste ich dann noch mal ein bisschen länger darüber nachdenken, wie dankbar ich dafür bin, dass ich einiges dort gesehen habe, was ich vorher noch nicht kannte. Und ich musste auch feststellen, als ich so darüber nachgedacht habe, dass diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe mit den Entdeckungen in London, dass das ein ganz kleines bisschen Ähnlichkeit hat mit meinem geistlichen Leben. Ich will das gar nicht überstrapazieren, aber ich konnte einige Ähnlichkeiten feststellen. Würde ich mal annehmen, dass London mein Herz ist, ja, hier mein kleiner Ort in mir drin, dann kenne ich da die wichtigen Spots. Die Touri-Spots. Es sind die Spots, die nicht nur ich kenne vielleicht, sondern auch von denen ich mal meinen Geschwistern bei der Bibelstunde erzähle, wo ich wissen lasse, was in mir vorgeht, wo ich offen drüber rede. Das können Themen sein, die mich vielleicht schon seit langem beschäftigen. Das können vielleicht geistliche Herausforderungen sein, die noch entweder vor mir stehen, wo ich gerade noch im Kampf bin oder die ich vielleicht schon bewältigt habe. Es können aber auch geistliche Herausforderungen sein, mit denen, die ich vielleicht schon mit Gott auch mit Gottes Hilfe bearbeiten konnte. Ich weiß also ungefähr so, wie mein Herz tickt. Ja, ich kenne mich in meinem kleinen London hier im Herzen aus. Ich weiß, welche Wege mich zu bestimmten Situationen führen, wenn ich diese Wege in meinem Herzen einschlage. Und ich weiß vielleicht auch, vor welchen Wegen ich mich schützen sollte, vor welchen Gedanken ich mich hüten sollte, dass da ich nicht irgendwo auf Abwege in meinem Herzen gerate. Und dann gibt es da die Orte in meinem Herzen, in meinem kleinen London, an die ich mich manchmal nicht ranwage. Da gehe ich nicht hin. Es sind Themen, bei denen ich vielleicht merke, dass es mich geistlich sehr herausfordert oder es würde mich anstrengen, dahin zu gehen. Ja, die 20 Kilometer am Tag, das war anstrengend. Und manchmal ist es in unserem Herzen auch so, es ist anstrengend, dahin zu gehen. Das kann vielleicht Sünde sein. Vielleicht Sünde, bei der ich noch nicht so ganz einsehen möchte, dass es eigentlich wirklich Sünde ist, dass ich darauf mal verzichten sollte. Oder vielleicht ist es eine Sache, bei der nicht nur ich, sondern vielleicht auch jemand anderes mitbeteiligt ist. Vielleicht muss ich jemanden um Vergebung bitten. Ich muss eine gewisse Demut aufbringen. Und ja, das ist nichts Angenehmes, nichts, was man gerne macht. Vielleicht sind diese Orte in meinem Herzen aber auch unangenehme Themen, was ich einfach gerne vermeiden möchte, weil ich weiß, dass es viel Kraft und viel Zeit kosten würde, sie zu bearbeiten, wie diese meilenweiten Fußmärsche, die ich da in London zurückgelegt habe. Aber ich weiß manchmal auch nicht, wo mich vielleicht der Weg dorthin führt, wenn ich diesen Weg einschlage, um eine Sache in meinem Herzen zu bearbeiten. Oder vielleicht weiß ich auch nicht so ganz, wie das Ziel dann aussehen wird, was das mit mir macht, wenn es mich verändert. Und dann gibt es solche Momente, wie ich da hatte im London Eye. Ich schwebte so über der ganzen Stadt und konnte da so rüber gucken, ganz von oben. Ich konnte entdecken, wo es lang geht und viel mehr Orte sehen als die, die ich schon kannte, viel mehr als es noch gibt. Und ich glaube, so hilft uns Gott manchmal, einen Einblick in unser Herz zu bekommen. Er führt uns an diese Orte unseres Herzens und zeigt, hier ist eigentlich noch mehr. Hier ist was in dir, was du mal erkunden solltest. Hier ist ein Ort, der danach ruft, dass du mal dorthin gehst. Und das Schöne ist, Gott ist kein Ort in meinem Herzen unbekannt. Wir haben es gerade gesungen: Heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Aus Liebe zeigt er mir die Orte in meinem Herzen, die viel mir noch verborgen sind, aber er möchte, dass ich da mein Augenmerk drauf lege und es reinige. Und so schleicht sich manchmal, wenn wir uns da von Gott nicht diese Perspektive zeigen lassen, da schleicht sich manchmal so was Dunkles in unser Herz rein. Das Herz, was er uns neu geschenkt hat. Hesekiel 36, Vers 26, da sagt er, dass er uns ein neues Herz gegeben hat. Dieses steinerne Herz, was falsch war, was böse war, das nimmt er raus und gibt uns ein fleischernes Herz. Klingt immer ein bisschen chirurgisch, ist aber gar nicht so gemeint. Es geht darum, dass wir ein neues Herz bekommen. Und in dieses neue Herz, auch wenn die Identität Christi da hineingelegt ist, entsteht da manchmal so ein dunkler Fleck, so ein toter Winkel, Sachen, die wir nicht sehen, die wir noch nicht erkundet haben. Aber genau an diesen Punkten möchte Gott auch regieren. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe als seine Nachfolger, da wirklich uns auf diesen Weg mit einzulassen und Gott auch in die hinterste Ecke unseres Herzens zu folgen, um dort Ordnung zu machen. Das war so eine Erkenntnis, die ich dort aus meinem Besuch auch in London bekommen habe. Und diese Ecke, die kann ganz unterschiedlich bei euch sein. Die kann bei dem einen anders aussehen als bei dem anderen. Und vielleicht habt ihr gerade so eine Sache im Kopf, wo ihr wisst, ich glaube, da möchte Gott den Finger drauflegen. Da möchte er, dass mein Herz rein wird. Bei mir ist es immer so, wenn wir uns das Herz vorstellen, dann ist es da ganz genau unten, diese Ecke, die man nicht sauber kriegt. Ja, das ist da, wo das hartnäckig bleibt. Und ich möchte euch mal mit reinnehmen, was bei mir in dieser untersten Ecke versteckt ist und wo ich merke, dass ich oft auch noch sehr ungehorsam bin, wo ich einfach noch nicht mir genug Zeit vielleicht genommen habe, genug Kraft, um diese Stelle auch zu reinigen. Und das ist ein Thema, was uns zurzeit auch als Gemeinde sehr prägt, in unseren Gottesdiensten, in den Bibelstunden, im gewissen Maß auch in unserem praktischen Umsetzen. Und zwar geht es um das Herz des Evangelisierens. Johannes, vielleicht kannst du mal das Herz anschmeißen. Ich habe uns mal ein schönes rotes Herz mitgebracht. Warte, klappt's? Genau, das Herz des Evangelisierens. Schön gebasteltes Herz. Darum soll es gehen. Und in der kommenden Woche, ich habe es vorhin angesagt, es wird diesen zweiten Teil von unserem Trainingskurs geben, Menschenfischer werden. Und ich war beim letzten Mal so ermutigt. Wir waren hier eine Gruppe von 13 Leuten plus Telefonzuschaltung. Ja, also es war wirklich eine riesengroße Runde. Und ich glaube fest daran, dass wir als Gemeinde und auch jeder gerade persönliche Schritte in diese Richtung geht, in die richtige Richtung, wo Gott uns haben und gebrauchen möchte. Auch wenn die Schritte manchmal anstrengend sind, wir vielleicht Angst davor haben oder ja, es einfach auch viel Kraft und Zeit kostet. Ein Herz des Evangelisierens zu kultivieren, das braucht gewisse geistliche, ich sag mal, Voraussetzungen. Nicht Bedingungen, aber wir müssen unser Herz geistlich kultivieren. Und um am Ende nicht selber irgendwie daran kaputt zu gehen oder erschöpft zu sein, wie es bei mir vielleicht in London der Fall war. Ich bin überall alleine hingelaufen, niemand hat mich getragen oder war an meiner Seite. Da war noch eher mein Kollege, der 2 Meter groß ist und ein Schrittmaß hat, wie ich, wenn ich 3 Schritte mache. Also da ist kein Antreiber und trotzdem möchten wir heute mal schauen, wie wir das kultivieren können, dass wir eben nicht daran kaputt gehen an dieser Aufgabe. Und die erste Herzenshaltung, die wir dazu haben, ja, vielleicht kannst du die mal zeigen, ist die persönliche Heilsgewissheit. Das ist das Erste, was wir uns anschauen wollen. Und zwar heißt es in Lukas 6, Vers 45, wovon das Herz erfüllt ist, davon läuft der Mund über. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, wunderbar. Wir können nur von etwas reden, was wir auch selbst erlebt haben. Es hilft uns kaum, wenn uns jemand von einem tollen Ort, zum Beispiel in London, erzählt und sagt, ja, da musst du unbedingt hingehen, das ist super toll. Aber er selbst war noch nie da und hat es überprüft, ob das wirklich so ist. Und wenn wir evangelisieren, dann erzählen wir den Menschen von einem Gott, der uns persönlich begegnet ist und in unserem Leben die Herrschaft übernommen hat. Wir sind uns absolut sicher, dass Jesus uns von der Sünde freigekauft hat und uns das Heil geschenkt hat, damit wir wieder mit dem Vater verbunden sein können. Wenn uns also jemand nach dem Weg fragt, ja, dann sollten wir bekennen können, dass wir diese persönliche Heilsgewissheit haben und dass sie für jeden Menschen bestimmt ist, der danach fragt, danach sucht. Und was so wichtig daran ist, diese persönliche Heilsgewissheit zu haben, ist, dass wir davon überzeugt sind und diese Überzeugung schenkt uns Mut, diesen Glauben auch wirklich weiterzugeben. Wenn wir diese Überzeugung nicht haben, dann fällt es schwer, etwas weiterzugeben, wovon wir gar nicht so richtig überzeugt sind. Und es gibt auch keinen Mut. Ich habe mal Unterricht, Vorbereitung gemacht, ich musste ein Buch unterrichten und ich habe das mit Material gemacht, aber das Buch selber habe ich gar nicht gelesen. Erzählt es nicht meinen Schülern. Aber es war deutlich schwieriger, als hätte ich einfach vorher schon gewusst, was in dem Buch eigentlich abgeht, außer durch kurze Zusammenfassungen. Ja, das sind so die kurzen Momente. Aber ich habe gemerkt, hätte ich mich damit identifiziert, hätte ich es gelesen, wäre es deutlich einfacher gewesen. Und deswegen kommen wir zum Zweiten. Dieser Glaube, der wird umso nahbarer für die Menschen, den wir haben, wenn wir das, was wir predigen, auch mit unserem Leben, wenn es so übereinstimmt. Deswegen ein zeugnishaftes Leben ist das Zweite. In Kolosser 4, Vers 5, da heißt es, dass wir in Weisheit gegenüber denen wandeln sollen, die draußen sind. Also diejenigen, die Gott noch nicht kennen, die noch nicht diese Heilsgewissheit haben. Und unser Lebenswandel, der soll ein Zeugnis für unser mündliches Bekenntnis sein. Also das, was wir tun, soll mit dem übereinstimmen, was wir sagen. Und es soll dieses Zeugnis nicht irgendwie beschädigen. Das wiederum hat dann nämlich zur Folge, dass unser Verhalten, so wie wir uns ergeben gegenüber Menschen, dass es Interesse weckt. Auch für das Evangelium, was wir ja leben, weil da etwas anders ist als bei den anderen Menschen. Und ich glaube, man kann hier ganz schnell genügsam werden und so sagen, naja, ich bin ja jetzt gar nicht so schlecht geraten, ich bin eigentlich ein ganz lieber Mensch, ich stehle nicht, ich bin nicht irgendwie aggressiv oder aufbrausend. Ja, ich bin ein guter Mensch. Ja, und dieses Gutmenschsein, das ist nicht die Aussage des Evangeliums. Es reicht nicht, gut zu sein. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die sind gut. Und aus ihrem Mund höre ich oft dann auch sagen, oh, ich bin ein guter Mensch, ich komme in den Himmel. Und ich denke mir so, es ist schön, dass du ein guter Mensch bist, aber die Eintrittskarte, die fehlt dir noch. Da fehlt noch ein ganz wichtiger Schritt. Und ein zeugnishaftes Leben, so wie es Gott sich wünscht, es beinhaltet mehr als nur weltlich gut zu sein. Es bedeutet auch in geistlicher Hinsicht nicht das Profil zu verlieren, nicht seine Ecken und Kanten, wo man vielleicht auch mal aneckt, abschleifen zu lassen von der Welt, um irgendwo vielleicht auch reinzupassen. Irgendwo, ach naja, hier ändere ich mal ein bisschen meine Prinzipien, um dort irgendwie dazuzugehören. Und in Römer 12, Vers 2, ihr kennt die Stelle, da heißt es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, also durch den Heiligen Geist, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und den Willen Gottes zu tun, das ist zeugnishaft. Das ist das, was wir tun sollen. Und seinen Willen tue ich nicht, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass er mich sonst bestraft oder nicht mehr lieb hat, sondern ich tue es aus Liebe zu ihm. Und deswegen ist es eine dritte Herzenshaltung, die wir haben sollen, die Liebe zu unserem Herrn Jesus. Und diese Liebe, die soll immer mehr in uns überströmen. Die soll etwas sein, was wie so ein sprudelnder Brunnen sein soll, was überläuft. Ich muss gerade an einen Schokobrunnen denken, aber so natürlich nicht. Also lebendiges Wasser, was aus uns so heraussprudelt. Und auch in Philipper 1 ab Vers 9, da heißt es, wir sollen überströmen von dieser Liebe. Wir sollen wirklich Liebe nach außen strömen lassen. Und die Liebe, das ist die unmittelbare Antwort auf die Liebe, die wir nämlich empfangen haben. Nämlich als Jesus für uns sein Leben geopfert hat, wieder aus Liebe. Er hat es nicht getan, weil er musste, sondern er hat es getan, weil er uns lieb hatte. Und nun antworten wir auf diese Liebe damit, dass auch wir unser Leben für Jesus hingeben und mit dem gleichen Einsatz das weiterführen, was Jesus auf dem Herzen lag, nämlich die Errettung der Verlorenen. Das war sein Auftrag, das war sein Herzenswunsch. Und ich muss zugeben, ich erkenne in mir oft nicht diese Liebe für diesen Dienst. Es ist mir oft eine Last. Und ich versuche mich dann auch rauszureden, indem ich sage, dass es vielleicht nicht mein Dienst ist, nicht meine Berufung. Ich mache es ja nur aus Gehorsam und naja, dann steckt ja das Herz nicht dahinter und dann kann ich es vielleicht doch gleich mal sein lassen. Und nicht, dass ich vielleicht noch darin verfalle, dass ich es aus Werksgerechtigkeit tue, um irgendwie meinem Gott zu gefallen. Und ich kann mich da rausreden, wie ich möchte. Ich muss zugeben, dass ich diesem Gefühl immer mehr auf den Grund kommen möchte. Warum habe ich so eine Scheu davor? Was ist da für eine Mauer, die mich von diesem Dienst abhält? Und wenn es dir auch so geht, möchte ich dich auch einladen, diesem Gefühl mal auf den Grund zu gehen. Woher kommt das, dass wir so uns davor scheuen? Was hält uns vielleicht davon ab? Was erwarten wir vielleicht oder was befürchten wir, was auf uns zukommt? Und das ist eine gute Übung, dass wir da wirklich dranbleiben, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und dafür haben wir auch in den Bibelstunden Zeit. Es hilft mir dann manchmal in solchen Momenten, wenn ich die Liebe zu diesem Dienst auch für meinen Gott nicht so habe, wie es vielleicht sein sollte. Da hilft es mir, mich daran zu erinnern, warum wir eigentlich evangelisieren sollen. Es geht nicht irgendwie um Profilierung von uns selber. Es geht nicht darum, dass wir sagen können, ach, wieder eine Seele gerettet, toll, was ich da wieder geschafft habe, sondern es geht um den Menschenwillen, dem wir begegnen. Und deswegen sollen wir auch, soll das Herz des Evangelisierens auch gefüllt sein mit der Liebe zu den Verlorenen. Das ist der vierte Punkt. Und diese Liebe, die kann selten aus uns selbst heraus produziert werden. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen mal auf der Straße begegnet seid und mit ihnen ins Gespräch gekommen sind. Die sind manchmal nicht so diejenigen, die wir uns als Freunde aussuchen würden. Die sehen nicht so aus wie unsere Freunde, die riechen nicht wie unsere Freunde, die verhalten sich nicht wie unsere Freunde. Und trotzdem sollen wir sie lieben. Und deswegen ist diese Liebe wenig ein Produkt aus uns selbst, sondern es ist wirklich ein Geschenk des Heiligen Geistes, dass wir lieben können. Deswegen dürfen wir ihn auch um mehr von dieser Liebe bitten. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns unseren Mangel an Liebe ausfüllt, da wo wir auch Mangel bei uns erkennen. Alles andere, wenn wir diese Liebe nicht hätten und es einfach so stupide machen, weil wir es gelernt haben, dann wäre das nur eine bloße, unpersönliche Pflichterfüllung. Und der Korintherbrief, der sagt, es ist wie ein tönendes Erz oder eine schillernde Glocke. Also es hat keine Wirkung, wenn es nicht mit Liebe geschieht. Doch das ändert sich, wenn wir diese Aufgabe nicht irgendwie als großen Auftrag ganz weit wegsehen, sondern wenn wir es zu unserer eigenen Aufgabe machen. Und deswegen brauchen wir diesen Wunsch, gebraucht zu werden. Das ist der fünfte Punkt. In Jesaja 6, ich finde Jesaja sehr spannend, da sagt er im Vers 8, da fragt Gott den Propheten, wen er aussenden soll. Und Jesaja, der antwortet, hier bin ich, sende mich. Und diese Einstellung finde ich beeindruckend. Er sagt, hier bin ich, egal was ansteht, ich mache, was du willst. Und ich habe mich gefragt, ob ich so eine Einstellung habe. Ob ich vielleicht auch meinen Tag beginne mit der Haltung, dass Gott mich überall da gebrauchen darf, wo ich bin. Ob meine Augen für die göttlichen Gelegenheiten auch geöffnet sind, um Menschen ernsthaft zu begegnen. Und ich habe mal so einen Spruch gehört, da hieß es, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Auswege. Hat den jetzt schon mal jemand gehört? Ja, ich finde ihn ganz praktisch und es ist in meinen Augen ganz schön leicht, auch diesem Auftrag des Evangelisierens zu entkommen, ihn zu ignorieren. Aber wir sollen Wege finden, wir sollen diesen Wunsch haben, um auch diesen Auftrag ganz präsent in unserem Alltag umzusetzen. Und deswegen sagt auch Epheser 6, wir sollen allzeit an den Füßen beschut sein, mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und diese Bereitschaft, die kommt nicht von heute auf morgen. Das muss trainiert werden. Das muss trainiert werden, indem wir wirklich täglich auch Gott einladen. Gott, schenk mir heute eine göttliche Begegnung, um Menschen zu begegnen. Ich möchte heute von dir gesendet werden. Und ich mache das manchmal, gelegentlich, viel zu selten, vielleicht um es so zu sagen. Und dann gehe ich los und dann denke ich selten noch daran. Mir fällt es einfach nicht mehr ein. Es entflieht meinem Kopf. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Auftrag trotz allem nicht alleine bewältigen muss. Sondern Gott, der wirkt, Gott sei Dank, durch und in uns, in mir, in dir. Und deshalb erwarte ich auch, dass der Herr Jesus mir Gelegenheiten schenken wird und mich gebraucht, um ihn zu bezeugen. Ich habe, das ist das Sechste, ich rechne mit dem Wirken Gottes in meinem Tag. Und ich möchte auch dir das so zusprechen. Rechne mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes an dir und an deinem Gesprächspartner. Erwarte, dass der Herr Jesus dir Gelegenheiten schenkt und dich gebraucht, um ihn zu bezeugen. Sei gewiss, dass Gott Gelegenheiten und Menschen vorbereitet, schon im Vorfeld. Und vertraue auch völlig auf Gott und lass dich in allem von ihm führen und gebrauchen. Und noch einmal, es geht da nicht um uns, es geht um ihn durch uns durch. Also Gott in uns. Und ich bezweifle nicht, dass Gottes, dass dieses Herz des Evangeliums, von dem wir gerade gesprochen haben, oder so eine Herzenshaltung, ich bezweifle nicht, dass er das innerhalb von einem Fingerschnips in uns bewirken könnte. Gar kein Problem für ihn, überhaupt nicht. Aber ich muss auch sagen, ich lese ganz oft in meiner Bibel von Menschen, zum Beispiel von den Jüngern. Ich lese davon, wie Jesus seine Jünger für diesen Dienst trainiert hat. Hat mindestens 3 Jahre gedauert. Da waren sie sozusagen in der Nachfolgeschule, in der Evangelisationsschule. Und es ging eben nicht von heute auf morgen. Und heutzutage, da lassen wir uns in allen möglichen Sachen schulen. Also was ich alles schon für Schulungen mitgemacht habe, mindestens im Beruf. Fast jeder von uns hat einen Führerschein oder sonst irgendwelche Dinge, wo wir uns schulen lassen. Und auch für den Dienst der persönlichen Evangelisation. Da sollten wir uns schulen lassen, da sollten wir uns zurüsten lassen. Deswegen möchte ich auch nochmal euch ermutigen, diese Ecke im Herzen anzugehen, die man da vielleicht noch hat, die vielleicht noch unausgeräumt ist, der vielleicht noch nicht so viel Beachtung geschenkt wurde, und sie mit Gott zu entdecken, diesen Teil zu entdecken, der da noch im Dunkeln liegt. Und in der Bibelstunde, da machen wir ja diesen Trainingskurs, aber es ist mehr als das Wissen ums Evangelisieren. Es geht ums Umsetzen. Johannes hat es gerade gesagt, wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter. Und als Gemeinde erproben wir das manchmal so ganz vorsichtig in einem kleinen Rahmen, das mal anzuwenden. Jetzt zum Beispiel diese Verteilaktion. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott da gerade Schritte mit uns auch als Gemeinde geht, vorangeht, um uns nicht nur jetzt hier kleine einzelne Events mal zu haben, sondern wirklich in einen neuen Schritt vorangeht und dieses große Gesamtbild unserer Gemeinde auch im Blick hat. Und die Tatsache, dass die Verteilaktion dann gestern doch nicht stattgefunden hat, die könnte uns zurückwerfen und könnte uns entmutigen und wir können sagen, ach naja, gut, hat alles nicht geklappt, brauchen wir nicht, wir haben es versucht, das ist ja wunderschön, sondern es sollte uns ermutigen, es sollte uns sagen, weißt du Teufel, du wolltest uns bremsen, aber jetzt erst recht. Jetzt machen wir erst recht weiter, wir gehen diese Schritte weiter und Horns, ihr werdet es von Benjamin kennen, die ersten Schritte sind immer die schwersten, da fällt man auf die Nase, aber irgendwann hat es sich eingeübt. Und so ist es auch beim Evangelisieren. Ich bin dabei und lasse mich von nichts und niemandem davon abhalten, mit diesem Herz des Evangelisierens das zu tun, was Jesus Herzen entspricht, nämlich Verlorene zu retten, Gebundene zu lösen und Gefangene freizumachen. Und ich wünsche mir, dass dieses Herz des Evangelisierens wirklich auch in unserer Gemeinde kultiviert wird, in jedem Einzelnen von uns. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir füreinander beten, wenn wir unterwegs sind. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin bereit, diese Wunder mit Gott zu erleben. Und ich möchte ihm sagen, sende mich und sende denjenigen, der das auch so unterschreiben kann. Amen. Vielleicht könnten wir Johannes ein Lied singen und ich würde euch einladen wollen, auf das, was ihr so hier seht, vielleicht können wir es auch noch kurz dran lassen, auch zu reagieren im Gebet. Ihr wisst selber, wo bei dieser Herzenshaltung vielleicht noch einzelne Stellen noch nicht so ganz ausgeprägt sind oder wo vielleicht noch Luft nach oben ist. Und wir wollen spätestens auch am Dienstag Zeit haben, um Zeugnis zu geben, persönliches Zeugnis, wo wir dort auch schon gemerkt haben, dass Gott uns darauf hinweisen möchte, um dort auch wirklich persönlich voranzukommen. Und ich möchte euch einladen, das so mitzunehmen, diese einzelnen Punkte und auch im Laufe der Woche darüber nachzudenken.